Halleluja. Wir wollen von deiner Liebe singen, Jesus Christus. Danke, dass du uns so sehr lieb hast. Danke, dass du dein Leben am Kreuz für jeden Einzelnen in diesem Raum gegeben hast. Danke für diese grenzenlose Liebe, für diese Liebe, die wir nicht verdienen können. Danke für diese Liebe, die immer da ist, auch wenn wir untreu sind. Wir danken dir für die Zeit in deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass du heute ein Wort zu sprechen hast. Wir danken dir, dass du mit deiner heilenden Kraft kommst in diesen Gottesdienst und durch die Reihen gehst und jeden berührst und jedem gibst, was er braucht. Danke, dass du da bist. Danke für deine Liebe. Halleluja. 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 Amen. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Es ist schön, in der Gegenwart Gottes zu sein, oder? Wollen wir mal einen Applaus geben für unseren Gott da oben, für unseren Herrn. Er hat es verdient. Halleluja. Er ist immer noch König aller Könige. Er ist immer noch Herr aller Herren. Er hat immer noch alles unter Kontrolle. Amen. Ich freue mich besonders, heute hier zu sein. Und ich möchte so anfangen, um euch ehrlich sagen, dass ich ein glücklicher Mensch bin. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Kannst du das von dir auch behaupten? Mit glücklich sein oder mit Freude und mit Leidenschaft assoziieren wir manchmal verschiedene Sachen. Menschen würden sagen, sie sind glücklich, wenn sie was gewinnen. Ihre Mannschaft gewinnen. Ich frage mich immer noch, was man davon hat. Ich bin auch Fußballfan, aber die Leute scheinen sich zu freuen, wenn ihre Mannschaft gewinnt oder wenn sie gewinnen. Es gibt aber auch Leute, die sich besonders freuen, die sagen würden, ich bin glücklich, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Wenn man ein Geschenk auspacken darf, da ist man glücklich. Es gibt aber auch Leute, die sagen würden, ich bin glücklich, wenn jemand mir verspricht, bei mir zu sein, wenn jemand mir sagt, er liebt mich ohne Bedingung. Ich bin glücklich, wenn ich weiß, jemand ist an meiner Seite, egal wodurch ich gehe. Ich bin glücklich deswegen. Also wegen Gewinn, wegen Geschenk, wegen einer Garantie, dass man da ist, kann man glücklich sein. Es gibt einen Mann in der Bibel. Er ist ein ganz, ganz interessanter Mann für mich, denn er spricht von einem Thema, was mich begeistert. Und mit diesem Thema gehe ich in Deutschland durch die Gemeinden. Und dieser Mann ist der Apostel Paulus. Der hat einen Brief geschrieben. Diesen Brief ist deswegen besonders, weil er diesen Brief von Gefängnis ausschreibt. Und in diesem Brief kommen 16 Mal den Begriff Freude und sich freuen, Freude und sich freuen. Und da fragt man sich, warum ist so ein Mann glücklich im Gefängnis? Wie kann das sein? Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwas verstanden hat, was wir nicht verstanden haben, vor allem in Deutschland. Denn wir haben viele, viele Gründe, glücklich und fröhlich zu sein. Dieser Paulus schien sich freuen zu können, auch im Gefängnis. Dieser Paulus hatte das Geheimnis der Freude, obwohl seine Gebetserhörungen, obwohl er keine Gebetserhörung erlebt hatte. Er schien sich freuen zu können, obwohl er gerne mit der Gemeinde gewesen wäre, aber im Gefängnis war. Das schreibt er selber in dem Brief. Aber trotzdem kann er sagen, ich freue mich. Und ich dachte, der muss irgendwas verstanden haben, was ich nicht verstanden habe. Ich habe euch einen Text aus dem Philipperbrief mitgebracht, was nicht unbedingt direkt mit Freude zu tun hat, aber wahrscheinlich mit dem Geheimnis der Freude von Paulus. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Aber, sagt Paulus, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Vielleicht lesen wir mal zusammen hier. Hast du die nächste Folie? Das wäre toll. Super. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Gut, das sind paulinische Sätze. Ich weiß, man braucht mal 2, 3, 4 Mal zu lesen, um zu verstehen, worum es geht hier. Ich lese nochmal, dann gebe ich euch meine 3 Schlagwörter und dann gehen wir weiter. Aber, sagt Paulus, davor hat er aufgelistet, was er alles gemacht hat, was er gewesen ist. Und dann sagt er, alles war nichts, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also ich freue mich, weil indem ich an Jesus Christus glaube und an seine Auferstehung, das ist für mich ein Gewinn. Ich habe dadurch was gewonnen, Leute. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, also ein Geschenk hat er mir gegeben. Die Gerechtigkeit hat er mir gegeben als Geschenk. Es ist ein Geschenk an Christus zu glauben, an seine Auferstehung. Deswegen freue ich mich, es ist ein Geschenk aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ich habe die Garantie, dass das Leben nicht auf der Erde hier endet, sondern dass nach dem Tod ich auferstehen werde. Also 3 Gründe, warum Paulus sich freuen konnte. Er sagt, Leute, Christus zu kennen, das ist ein Gewinn, ich bin ein Gewinner. Leute, es ist ein Geschenk, ich habe es gar nicht verdient, also kann ich es gar nicht verlieren. Leute, ich habe die Garantie, dass der Tod nicht das Ende ist. Deswegen kann ich mich so freuen. Ich habe diese Predigt genannt, der Segen der Auferstehung. Ihr Lieben, wir feiern manchmal Weihnachten, ohne zu verstehen, worum es geht, aber manchmal feiern wir viel zu viel. Wir feiern Weihnachten und sagen dadurch, Jesus Christus ist geboren. Und das ist toll so. Aber wenn es um den Tod Christi geht oder um seine Auferstehung, da hält sich die Freude und die Begeisterung an Grenzen. Kann es sein, dass der Grund dafür ist, wir haben nicht wirklich verstanden, warum Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist? Ich versuche hier durch diese paulinischen Sätze unseren Glauben heute Morgen zu stärken. Ich wünsche mir, dass am Ende diesem Gottesdienst, dass wir alle, egal in welcher Situation wir nach Hause kommen, dass wir genauso wie Paulus sagen können, ich freue mich, denn Jesus Christus ist auferstanden. Ihr Lieben, wisst ihr, die Auferstehung für uns ist ein Gewinn. Der Paulus sagt, Leute, es ist mehr als Jackpot zu gewinnen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Er sagt, seine Referenzen, seine Verdienste, seine Erfolge, alles ist nichts im Vergleich zu Christus und zu der Tatsache, dass sein Christus auferstanden ist. Ihr Lieben, lasst uns darauf achten, dass vergangene Erfolge und Niederlagen unsere Beziehung zu Christus nicht beeinträchtigen. Paulus schaut zurück, er hat gute Erlebnisse gehabt und schlechte Erlebnisse. Er hat positive Erlebnisse gehabt und negative. Aber er sagt, nein, ich schaue nicht zurück, das ist mir alles Dreck. Meine Vergangenheit interessiert mich nicht. Meine Zukunft ist wichtig, denn ich weiß, ich habe Christus gewonnen. Es ist mir ein Gewinn. Die Beziehung zu Christus ist wichtiger als alles andere. Unser höchstes Ziel sollte sein, Jesus zu erkennen. Er sagt, Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist alles, was wir brauchen. Geben wir manchmal einer Sache gegenüber der Beziehung zu Christus den Vorzug? Ablenkungen, Arbeit, Hobbys, so scheinen diese, so gut diese Dinge vielleicht manchmal sind, Christus und seine Auferstehung, das sollte unser Gewinn sein. Den Fokus total auf Christus, auf sein Tod, auf seine Auferstehung. Warum? Weil es ein Gewinn ist, ihr Lieben. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, was ein Mensch bereit ist zu tun aus Habgier. Eine ganze Mannschaft in die Luft zu sprengen, wenn es so herausstellt, dass es wirklich so war. Warum? Wegen ein paar Euro. Er wollte was gewinnen. Und da sagen wir alle, wie kann man so blöd sein? Die Wahrheit ist, aber der Mensch ist immer auf der Suche nach Gewinn. Du möchtest auch gewinnen. Niemand mag zu verlieren. Unsere Entscheidungen, Anstrengungen zielen immer darauf, etwas vorwärts, irgendwie vorwärts zu gehen im Leben, zu gewinnen. Petrus fragte mal Jesus, nachdem er angefangen hat, ihm nachzufolgen: Lieber Herr Jesus, es ist schön und gut, was du erzählst und was du machst. Aber ich habe mein Fischerunternehmen alles verlassen, um dir nachzufolgen. Nur mal eine Frage nebenbei: Was springt denn für mich dabei raus? Das ist eine ernste Frage von Petrus gewesen. Wir lesen Matthäus Kapitel 19. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, das heißt im kommenden Zeitalter, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es 100-fältig empfangen und das ewige Leben erben. Jesus sagt nicht zu Paulus, zu Petrus: Du solltest doch selbstlos sein. Gewinn ist nicht in meinem Sinne. Im Christentum geht es nicht um Gewinn. Nein. Jesus sagt zu Petrus: Du hast recht. Du hast auf den richtigen Gesetz. Du wirst gewinnen, wenn du mir nachfolgst. Es ist klar, dass es was kostet, mir nachzufolgen. Aber der Gewinn danach, du wirst es nie bereuen, glaub mir. Erstmal, wenn ich komme, dann wirst du erleben, was es bedeutet, das ewige Leben zu haben. Und Paulus sagt auch später: Der Glaube an Christus ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben und der Tod ist ein Gewinn für mich. Ihr Lieben, manchmal sind auch Niederlagen rückwärts betrachtet doch ein Gewinn für uns. Wenn du an Christus glaubst, verspricht er dir, alles, was in deinem Leben passiert, ob gut oder schlecht, wird er alles zum Guten wenden für dich. Es ist ein Gewinn. Mein Ziel für heute ist, dich in deinem Glauben zu stärken. Du brauchst nicht mehr zu glauben, als du jetzt schon glaubst. Du hast auf den richtigen Gesetz. Jesus ist der wahre Sohn Gottes und das ewige Leben, was er dir versprochen hat, ist ein Gewinn. Du bist ein Gewinner. Dass du hier sitzt, ist die richtige Entscheidung gewesen. Du bist ein Gewinner, weil du an Jesus Christus glaubst. Du hast auf den richtigen Gesetz. Gott hat uns an der Hand genommen und Gott hat gesagt: Ich bin bei dir, wenn du an mich glaubst. Ich möchte euch eine Begebenheit in der Bibel erzählen. Bitte lasst uns mal gemeinsam mitkommen in diese Lesung aus dem Neuen Testament. Es geht um zwei Menschen, die auf Jesus gesetzt haben und irgendwann gedacht haben, sie hätten verloren. Es ist, als würdest du dein ganzes Vermögen nehmen und auf jemanden setzen und auf einmal merken: Ups, das war das Falsche. Ich hörte von einem australischen Ehepaar, sie haben ihre ganze Ersparnisse genommen und wollten es in ein Unternehmen investieren und am Ende war es ein Fake und sie standen da ohne Geld, gar nichts hatten sie. Und diese zwei sind so ähnlich. Lass uns mal gemeinsam leben, was hier passiert ist. Lukas Kapitel 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. zwei haben auf Jesus gesetzt. Für sie ist Jesus gestorben. Sie sind auf dem Weg zurück nach Hause. Jetzt müssen sie ein neues Leben anfangen. Ihr ganzes Geld haben sie in die Gemeinde investiert, in die Sache Jesu investiert. Und jetzt ist Jesus tot, also pleite. Nichts mehr, geht nichts mehr. Die sind also unterwegs, total traurig und unterhalten sich. Und da kommt ein dritter Mensch und sie merken nicht, wer das ist. Ihre Augen, sagt aber der Schreiber, in diesem Fall Lukas, aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Er beschreibt hier, wie diese zwei waren. Sie dachten, sie hätten verloren, sie waren traurig. Und da antworteten der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Offensichtlich war es in ganz Jerusalem bekannt, dass Jesus gestorben war, ohne Sozialmedien. Ja? Du bist der Einzige, der das nicht weiß. Ja? Wie geht denn sowas? Und er sprach zu ihnen, was denn? Jesus tut so, als würde er nichts davon wissen. Er hat nichts davon gehört. Und sie fangen an, ihm zu erzählen, was passiert ist. Und sie sprachen, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort. Deswegen haben wir in ihn investiert, vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Wir hofften, und jetzt sind wir enttäuscht. Wir hoffen, es ist ein Jackpot. Jetzt sind wir pleite. Wir hofften, wir gewinnen. Jetzt sind wir arm. Wir hoffen, er ist der Meister. Und jetzt ist er tot. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Und jetzt kommt ein Detail, ihr Lieben, für alle Männer, lasst uns ja die Ohren zumachen, denn das ist gefährlich, was sie hier sagen. Sie sagen, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engel gesehen, welche sagten, er lebe. Was ist denn genau passiert? Das bedeutet, diese zwei waren immer noch mit den anderen Jüngern und die Frauen waren früh am Grab gewesen, sind zurückgekommen und haben erzählt, ja, das Grab ist leer, wir haben einen Engel gesehen. Und diese zwei haben gedacht, naja, Frauengeschwätz, naja, mal lass uns einfach mal unsere Reise weitermachen. Interessant, oder? Für zwei, die auf Jesus gesetzt haben. Ich hätte die Sache wenigstens geprüft. Aber das zeigt uns viel hier, wie die Männer oder was die Männer von Frauen Worte gehalten haben. Sie haben gedacht, ach, wir machen unsere Reise weiter. Das war ja nur, sie haben ja nur einen Albtraum gehabt. Das war ja nichts. Oh, interessant, was hier passiert ist. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Das ist ja klar. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, Jesus sagt zu den beiden, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Muss denn nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ich finde Jesus hier so seelsorgerlich interessant. Er tadelt sie nicht, er erklärt das ganze Wort über das, was ihn betrifft. Und irgendwann, die Geschichte geht weiter, sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Das macht Jesus übrigens sehr oft. Er tut so, als würde er weitergehen. Wenn du ihn gehen lässt, dann kriegst du deinen Segen nicht. Manchmal müssen wir den Glauben ergreifen und Jesus ergreifen. Jesus, denk auch an mich. Sein Mantel mal ergreifen, sag, bitte denk an mich, an meine Krankheit, an meine Kinder. Jesus, tust du, als würde er gehen. Und da sagen sie, bleibe bitte bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Die Jünger Jesu erkennen Jesus nicht, indem er sagt, ich bin der König aller Könige, nicht während er ein Wunder tut, sondern sie erkennen ihren Jesus an der Tatsache, dass er dabei ist, ihnen zu dienen. Die dienenden Händen haben sie erkannt. Jesus lässt sich nicht erkennen, indem er mächtige Sachen tut. Man erkennt den wahren Sohn Gottes in der Demut, in der Bereitschaft zu dienen. Ich fand es so stark, diese Stelle. Die zwei dachten, das ist ein Gewinn. Und jetzt erscheint Jesus Christus ihnen. Ihr Lieben, wenn du heute hier bist und manchmal viel, viel Schwierigkeiten hast, zweifellos zu werden, wenn die Geschehnisse in deinem Leben dich manchmal zum Zweifeln bringen und du denkst wie die zwei, ich dachte, er würde mich heilen. Ich dachte, er würde in unsere Gemeinde Erweckung bringen. Ich dachte, er würde mich versorgen. Ich dachte, er würde kommen. Ich habe doch gebetet. Und langsam machen sich Zweifel breit in deinem Leben. Heute möchte ich dir sagen, bitte komm zurück zu Jesus. Komm zurück zu deinem einfachen Glauben. Denn er ist es gewesen. Er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es ist ein Gewinn, auf ihn zu setzen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, du bist ein Gewinner, selbst wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Ja, bitte bleib dran. Ja, bitte bleib dran. Irgendwann wirst du sehen, worauf du so gehofft hast. Es ist ein Gewinn, an die Auferstehung Kraft zu glauben und an Christus festzuhalten. Es ist nicht nur ein Gewinn, sagt Paulus, es ist auch ein Geschenk, die Gerechtigkeit, die von oben kam. Lass uns mal das zweite haben, das Geschenk. Es ist ein Geschenk, sagt er, und ich möchte in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott oder von Gott hier im Griechischen, das Geschenk, was von ihm kommt. Manchmal frage ich mich, ein Prediger bei uns letzten Sonntag sagte, wenn er predigt oder auf Arbeit ist und redet von Sünde, dann merkt er immer, dass die anderen haben was dagegen zu sagen. Die meisten denken, ich bin zwar schlecht und ich brauche Vergebung, aber der Typ da, der eine ganze Mannschaft in die Luft sprengen möchte, also ich will ja nicht als der Supermann erscheinen, aber ich bin einigermaßen besser. Und das ist eben das Problem. Wenn wir an Vergebung denken, an das Geschenk der Vergebung, dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Da denken wir, der braucht ja mehr Vergebung als ich. Also hast du meinen Nachbar gesehen? Die Wahrheit ist aus der Bibel, dass wir alle Sünder sind. Und niemand von uns hat Gottes Erlösung verdient. Es ist ein Geschenk. Niemand wird in den Himmel per Zufall kommen und sagen, ups, hier bin ich. Nein, jeder, der in den Himmel kommt, hat das Geschenk Gottes angenommen. Es ist nicht eine Frage des Verdienens, es ist ein Geschenk. Gott schenkt uns Gerechtigkeit durch seinen Sohn. In Römer 6, Vers 23 sagt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn es darum geht, dass wir was verdient haben, dann haben wir alle den Tod verdient. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Auferstehung Christi beweist, dass das Opfer Christi von Gott angenommen wurde und dass wir von nun an kein Sündopfer mehr brauchen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und der Vater hat sein Opfer angenommen und jetzt schenkt der Vater uns seine Gerechtigkeit. Jetzt möchte der Vater dich ansehen und Jesus Christus sehen. Jetzt möchte der Vater dich ansehen und Jesu Gerechtigkeit sehen, seine Perfektion sehen. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wir müssen uns die Erlösung nicht erarbeiten. Wir können dankend und glaubend annehmen und sagen, danke für dieses Geschenk. Wir können das Geschenk des ewigen Lebens nicht verdienen, ihr Lieben. Die Idee, dass wir durch Einhaltung des Gesetzes den Himmel verdienen, ich war sehr verankert in der Zeit von Paulus, ist sehr verankert in der Kultur, wo ich herkomme, und manchmal ist es uns nicht bewusst, dass es eine Gnade ist, dass wir überhaupt erkannt haben, dass es so ist. Viele Menschen auf der ganzen Welt denken, ich versuche die 10 Gebote einzuhalten, irgendwie würde Gott mich reinlassen. Das ist ja der Glaube, das viele haben. Leider ist es nicht so. Denn wir können durch Einhalten des Gesetzes nicht in den Himmel kommen. Wir können aber dieses Geschenk annehmen von Christus, diese Gnade annehmen. Ja, die Auferstehung Christi ist ein Geschenk für alle Gläubigen. Dass wir auferstehen werden, ist Fakt. Aber nicht wie, ist nicht eine Voraussetzung, wie wir gelebt haben, sondern ob wir das Geschenk angenommen haben. Diese Leute werden wieder auferstehen. Ich las von einer Königin, die irgendwo im Dschungel war, und ein Missionar kam in dieser Region und wollte dieser Königin ein Geschenk geben. Die Königin war sehr böse in ihrem Reich und ihre Untertanen haben sie nicht so gern gehabt. Und viele um sie herum haben sie immer angelogen und sagten zu ihr, sie sind die Schönsten im ganzen Land. Ja. Und irgendwann kam der Missionar und wollte ein Geschenk machen, um hier da eine Arbeit anzufangen, hat ihr ein Spiegel geschenkt. Und die Königin nimmt den Spiegel und schaut an und sagt, warum schenken Sie mir das Foto meiner bösen Oma? Das möchte ich nicht haben. Wir denken immer, andere sind viel schlimmer. Wenn wir uns durch unsere Augen sehen, denken wir, so schlimm sind wir nicht. Selbst wenn wir uns durch Augen von anderen sehen, denken wir, oh, wir sind nicht so schlecht. Naja, alle respektieren mich. Die Wahrheit ist, wir sollen uns durch den Spiegel des Wort Gottes sehen. Und da werden wir merken, wir sind alle auf das Geschenk der Erlösung angewiesen. Ich und du auch. Keiner kann es verdienen. Niemand. Ihr Lieben, wir vergessen manchmal, dass wenn wir auf dem Titanic sind, auf dem Schiff namens Titanic, ist es egal, wie brav wir sind. Es ist egal, ob wir viel Gutes tun oder nicht Gutes tun. Irgendwann wird das Schiff sinken und da sind wir alle dabei. Also es ist egal, was du tust, du brauchst einfach weg von dem Schiff. Nimm bitte die erlösende Hand Jesu Christi als Geschenk und sag, ich kann es mir nicht verdienen, ich brauche dich. Komm Jesus, bitte vergib mir meine Sünde. Die Vergebung ist ein Geschenk. Und das Leben, was Jesus schenkt, ist ein Geschenk. Er sagt, ich lebe, so sollt ihr auch leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Es geht darum, in Christus zu sein und das Geschenk anzunehmen, was er zu geben hat. Es kursiert eine erstaunliche Geschichte im Internet. Bitte glaub mir nicht diese Geschichte, denn ich glaube es selber nicht. Ich erzähle sie euch trotzdem. Es geht um einen Mann, den ich sehr bewundere wegen seiner Fähigkeit. Sein Name ist Cristiano Ronaldo. Es heißt, er hätte eine Geschichte erzählt. Gemeinsam spielten er und sein Freund in einer Akademie von Adorina auf der Insel Madeira. Eines Tages seien Scouts von Sporting Lissabon gekommen, um ein Spiel zu beobachten. Sie hätten den Jungs mitgeteilt, dass derjenige, der die meisten Tore schießt, einen Platz im Nachwuchs des Hauptstadtclubs erhält. Wir haben das Spiel 3-0 gewonnen, erzählt Ronaldo im erwähnten Interview. Ich habe das erste Tor erzielt. Albert, der unbekannte Mann, das zweite mit einem großartigen Kopfball. Das dritte Tor war dann unglaublich, erinnerte sich der Goalgetter von Real Madrid. Jetzt wird's spannend. Er beschrieb, Albert lief alleine auf den Goalie zu, umkurfte ihn und hätte den Ball nur noch ins leere Tor schieben müssen. Stattdessen passte er ihn zu mir. Ich war mitgelaufen, sodass ich meinen zweiten Treffer machte und den Platz bei Sporting erhielt. Nach dem Spiel habe er Fentrau, diese Albert, gefragt, wieso er nicht selbst geschossen habe. Und er habe ihm geantwortet, weil du besser bist als ich. Als Journalisten dieses Interview lasen, stöberten sie Albert Fentrau, dieser unbekannte Freund, auf und fragten ihn, angeblich, ob diese unglaubliche Story stimme.
Er bejahte. Zudem erzählte er, dass er seine eigene Fußballkarriere gute Zeit nach dem besagten Spiel beendet habe und arbeitslos sei. Fentrau Albert schien jedoch ein wohlhabender Mann zu sein. Woher er das schöne Haus und das tolle Auto habe, fragten also die Reporter. Die Antwort: Es ist alles von Cristiano Ronaldo. Interessante Geschichte. Die ist sehr wahrscheinlich erfunden. Aber warum ist diese Geschichte, kommt diese Geschichte überall rum? Ich kann euch erzählen, warum. Der Mensch denkt, schenkst du mir was, schenke ich dir was. Es gibt nichts für nichts. Also damals hat er Ronaldo das Tor schießen lassen, jetzt muss der Ronaldo ja ein bisschen blechen hier. Ein Haus, Auto, also so ist es. Und manchmal übertragen wir diese Denkweise auch im Christentum. Und ich habe Leute begleitet, vor allem ältere Frauen am Sterbenbett, die mich noch fragten, lieber Pastor, meinst du, ich habe wirklich gut genug gelebt, dass ich in den Himmel komme? Der Gedanke ist, ich muss durch meine guten Taten Gott ein Geschenk geben und dann gibt er mir auch ein Geschenk, damit ich reinkomme. Falsch, falsch. Du brauchst nichts tun, nur glaubend annehmen, was er dir schenkt. Amen, Amen. Amen. Allein der Glaube verschafft uns die Tür zum Himmel, ihr Lieben. Du musst nicht mehr tun, als glaubend annehmen, dieses Geschenk, was Gott dir gibt heute. Und dann wird er dich von den Toten auferwecken. Übrigens, die Auferstehung des Toten ist immer ein Geschenk. Denn wenn man tot ist, ist man tot. Und in der Bibel heißt es auch, als wir Sünder waren, da waren wir tot, wir konnten nichts tun. Da musste die schöpferische Kraft vom Himmel kommen und uns wieder erwecken. Und in der Bibel heißt es, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Die Auferstehung wird ein Geschenk sein. Denn wenn wir tot sind, werden wir da alle brav liegen in unserem Gräber. Und die Kraft der Auferstehung wird dann kommen als ein Geschenk vom Himmel. Und plötzlich werden wir wieder leben und für immer in Unewig. Die Auferstehung ist ein Geschenk. Jesus ist der Einzige, der sagen kann, ich war tot, denn er ist wieder zurückgekommen. In Offenbarung Kapitel 1, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, schreibt hier Johannes, nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Auferstehung kann nur ein Geschenk sein und dieses Geschenk wird dir Gott geben, so wie er jetzt dir die Erlösung gegeben hat. Ihr Lieben, warum ist es wichtig, dass wir das begreifen? Letzte Woche las ich in der Zeitung, dass in irgendeiner Brücke in San Francisco, es heißt wohl der Golden Gate Bridge, dass bis jetzt über 1700 Leute Selbstmord begangen haben, an einer Brücke. Und viele junge Menschen gehörten dazu. Und ich habe mich gefragt, warum? Selbst in dem Artikelschein hat der Reporter schon geschrieben, es gibt Leute, die einfach das Gefühl haben, in ihrem Leben nicht mehr weiterzukommen und denken, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich möchte dir heute sagen, selbst wenn du vor Ruinen stehst, denn selbst wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist nur noch tot, alles, was du anfasst, es gelingt nicht. Die Kraft der Auferstehung ist ein Geschenk. Gott kann aus dem Nichts wieder dein Leben umkrempeln und dir Hoffnung geben. Bitte niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Auf Jesus Christus vertrauen. Denn er kommt nicht, weil du es verdient hast. Er kommt, weil er es versprochen hat. Und er wird dir helfen. Er wird dir dieses Geschenk des Lebens geben. Bitte ergreife seine Hand. Und dann Paulus zum Schluss sagt, ihr Lieben, das ist eine Garantie. Lass uns mal den letzten Vers lesen. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, wir Pfingstler, wir lieben diesen Vers, denn es geht ja um die Kraft der Auferstehung. Ich werde euch mal beweisen, die Kraft der Auferstehung in diesem Vers, das ist ja eine der höchsten Formen, wie man die Bibel eine Kraft beschreibt. Das ist die höchste Kraft des Universums, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Aber es kommt was dazu. Das sagt er, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Interessant.
indem ich seinem Tod gleich für mich werde, Paulus starb auch für Jesus, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Er hat die Garantie, dass er von den Toten auferstehen wird. Er sagt, ich glaube es, das ist für mich fest, das ist Tatsache. Ihr Lieben, die Kraft, die der Herr von den Toten auferweckt hat, wird in der Bibel die größte Macht des Universums genannt. In Epheser Kapitel 1, Vers 19, da heißt es, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Diese selbe Kraft, die Gott gebraucht hat, um Jesus aufzuerwecken. Diese Kraft steht uns zur Verfügung. Diese Kraft wird uns von den Toten auferwecken. Die Auferstehung gehört zum Fundament des christlichen Glaubens. Da, wo ich studiert habe, sagten mein Professor, du glaubst doch nicht in Ernst, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Und ich sagte zu ihm, wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich diesen Beruf nicht ausüben, dann würde ich was anderes machen. Und in der Tat ist es so, selbst Paulus sagt es, wenn wir nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann sind wir hier falsch. Denn wenn wir Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann werden wir, auch wenn wir sterben, da bleiben, wo wir sind. Aber weil er auferstanden ist, haben wir die Garantie. Weil der Vater ihn nicht im Grab gelassen hat, haben wir die Garantie. Weil er stark ist, so wie er es sagt, haben wir die Garantie. Da sagt Paulus in 1. Korinther 15, das ist wichtig für uns als Gläubigen, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist, nach den Schriften. Dass er begraben worden ist, nach den Schriften. Dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und jetzt kommt er mit Beweise, als wäre es für ihn schon wichtig. Da sagt er, und dass er dem Kephas erschienen ist, also Kephas, das ist der Petrus, er lebte damals noch. Also falls ihr Zweifel habt, geht hin und fragt ihn. Jesus war tot. Und er lebt jetzt. Es ist keine Einbildung, es ist kein Traum gewesen. Petrus hat ihn gesehen. Es war wichtig für Paulus, das zu beweisen. Es beruht auf Tatsache, ihr Lieben. Und dann sagt er nicht nur Petrus, sondern die Zwölfen haben ihn auch gesehen. Wäre es Petrus gewesen, hätten wir gesagt, naja, der hat so bereut sein, dass er Jesus verraten hat, dann hat er im Traum sich irgendwas vorgestellt. Nein, die Zwölf haben ihn auch gesehen. Und als würde das nicht reichen, dann sagt Paulus, danach ist Jesus mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Je mehr Zeuge wir haben, desto näher kommen wir der Wahrheit, wenn die Wahrheit in der Vergangenheit liegt. Der Paulus hat es begriffen. Deswegen erklärt er hier in seinem Brief, ihr Lieben, es ist die Wahrheit. Ich kann es euch beweisen. Ihr könnt hingehen, die Leute fragen. Und er sagt, ein paar sind zwar gestorben, aber ein paar leben noch. Geht hin und fragt. Warum war es Paulus so wichtig, dass die Leute begreifen, es geht hier nicht nur um ein Märchen, es ist die Wahrheit. Warum? Denn wenn das nicht wichtig war, dann fehlt die Garantie. Dann können wir glauben, wie wir wollen. Jesus ist gestorben, in der Bibel lesen, aber da fehlt die Garantie. Wenn Jesus Christus im Grab geblieben wäre, so wie Mohammed und alle anderen Religionsführer, dann würden wir hier immer über Humanismus sprechen, aber nicht über die Kraft der Auferstehung. Weil Jesus auferstanden ist, da wissen wir, wir werden auch auferstehen. Die Auferstehung ist ein Fakt, ihr Lieben. Wisst ihr was? Der Tod hat was Endgültiges an sich, oder? Das merke ich, weil ich damit tagtäglich zu tun habe. An Gräbern stehen immer das Geburtsdatum und dann steht Sterbedatum. Und was steht da dazwischen? So ein Bindestrich, ja. So ein Mini-Bindestrich. Das ist dein ganzes Leben. Deine Diplomen, dein Geld, dein Haus, deine Bemühungen, dein Urlaub. Ein Bindestrich. So klein ist das. Ihr Lieben, zeigt mir einen Mensch, der sich nicht mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen sollte. Unser Leben ist so klein und vergeht so schnell. Jeder von uns braucht eine Garantie, was nach dem Tod passiert. Und du hast diese Garantie, denn du kennst Jesus Christus. Amen. Es sterben immer noch die anderen. Nur die anderen sterben. Irgendwann bist du dran. Was ist deine Garantie? Wo ist deine Garantie? Die Sterberate in Deutschland, habe ich gehört, liegt immer noch bei 100%.
Sehr interessant. Jetzt haben wir was gelernt, wenigstens an diesem Gottesdienst.
In 100 Jahren sind wir nicht mehr hier. Wo ist deine Garantie?
Ist sie in Christus begründet? Ja, dann hast du auf den richtigen Gesetz.
Ist aber Christus nicht auferweckt worden, sagt Paulus, so ist euer Glauben nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden.
Aber er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, dürfen wir leben. Weil er auferstanden ist, gewinnt unser jetziges Leben an Qualität. Denn wir wissen, woher wir kommen, wir wissen, wozu wir leben, wir wissen, wohin wir gehen.
So wie Christus nach seiner Auferstehung erhöht wurde, so werden wir auch eines Tages Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Ihr Lieben, es steht in der Heiligen Schrift, es wird ein Ort geben, da wird es keinen Fluch mehr geben, da wird der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirne sein. Es wird ein Ort geben, da wird Gott das Licht sein. Es wird einen Ort geben, da wird keine Tränen mehr geben, kein Krieg mehr, kein Leid mehr. An diesem Ort ist Christus und wartet auf uns. Er sagt, sei nicht bestürzt, glaub an mich. Da, wo mein Vater ist, da sind viele Wohnungen. Ich gebe mein Wort dafür. Wenn ihr die Augen zumacht und sie wieder aufmacht, stehe ich vor ihnen. Ich stehe vor euch. Wenn ihr an mich glaubt, gebe ich euch die Garantie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Halleluja. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Vor ein paar Wochen haben wir was erlebt als Familie. Ich habe eine Tochter und in 3 Monaten erwarten wir unser 2. Kind. Und meine Tochter ist 5 Jahre alt, sie wussten noch nicht. Und jeden Abend haben wir gebetet, Herr Jesus, bitte schenk doch, dass die Mama wieder ein Baby bekommt. Irgendwann saßen wir am Abendessen und wir schauten uns gegenseitig an, meine Frau und ich, und dachten, es ist soweit. Wir müssen ihr sagen, dass Gott endlich mal ihr Gebet erhört hat. Und dann sage ich zu meiner Tochter mitten im Essen, weißt du, Lea, ich muss dir was sagen. Irgendwas in meinen Augen müssen in ihr was ausgelöst haben, denn die Art und Weise, wie sie anfing, mich anzugucken, das war erschreckend. Und ich weiß nicht, was sie gehofft hat, aber ich wusste, sie hat gemerkt, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Dann sage ich zu ihr, weißt du was? Ich muss dir was Wichtiges sagen. Die Mama, sie hat ein Baby im Bauch. Meine Tochter Lea schaut mich an. Vor ein paar Sekunden gibt es Ruhe. Das ist erstaunlich für meine kleine Tochter, ihr Lieben. Irgendwann fragt sie mich, wirklich ein Baby im Bauch? Ich sage, ja, Gott hat endlich mal dein Gebet erhört. Ich weiß nicht, worauf ich gewartet habe. Aber in dem Moment ist irgendwas passiert, was ich nie wieder vergessen werde. Meine Tochter fing an zu schreien, ist ausgeflippt vor Freude, ist auf den Tisch geklettert und hat ihre Mama umarmt und ihr Bauch gestreichelt. Oh Gott, danke Mama, danke, danke. Danke Papa. Und ich saß da und ich schaute mir das an. Ich komme aus Afrika. Ich bin ein Erstgeborener. Erstgeborene in Afrika heulen nicht. Sie müssen die ganze Familie versorgen. Eine Frau musste rennen, um Taschentücher zu holen, denn ich konnte mich nicht mehr halten. Ich wusste nicht, was mit mir geschieht. Je mehr sie sich freute, desto mehr geheult und geweint habe ich. Und es hörte nicht auf und es hörte nicht auf. Nach ein paar Minuten, als ich ganz alleine bin, habe ich mich gefragt, warum hast du geheult, Cyril? Und ich glaube, die Antwort zu kennen. Ich vermute, dass ihn 2. Ich glaube, die Freude von einem Kind ist sowas von ungespielt, das berührt über einen. Ein Kind kann sowas nicht spielen. Das ist so echt, diese Freude. Und genau diese Freude möchte Gott uns schenken. Aber es gibt einen zweiten Grund. Ich möchte euch mein Herz öffnen. Ich glaube, in diesem Moment, als ich meine Tochter so glücklich gesehen habe, habe ich gedacht, Baby, hätte ich gewusst, dass du so glücklich bist mit einem Kind, hätte ich dir 10, 12, 13, 14 Geschwister gegeben. Wo war nur das Problem? Die Garantie konnte ich nicht geben. Ich sah die Augen meiner Tochter und ich wusste, was genau sie glücklich machen kann. Aber ich kann ihr nicht die Garantie geben, dass sie das bekommt. Mann, war das traurig und fröhlich zugleich. Ihr Lieben, Jesus Christus kann dir die Garantie geben. Er kann dir die Garantie geben. Er sagt, ich war tot, jetzt lebe ich. Du glaubst an mich, bitte glaub weiter. Bitte lass uns gemeinsam durchhalten. Denn wenn du die Augen zumachst, gebe ich dir mein Wort. Es gibt ein Leben nach dem Tod und dieses Leben ist mit mir. Lass uns aufstehen und wir wollen beten. Lass uns die Augen schließen. Wenn du hier bist und du hast von dem Glauben noch nicht so gehört, du wusstest nicht, dass der Glaube ein Gewinn ist, ein Geschenk ist, eine Garantie hat. Wenn du hier bist und du willst diesen Segen haben, dann bitte heb deine Hand, wo du bist. Ich will nicht drumherum reden, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus Christus, danke, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen, ich möchte diese Garantie. Diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Ja, ich sage Ja dazu, ich sage Ja zu diesem Angebot. Dankeschön. Dann hebe deine Hand, wo du bist, lass uns gemeinsam beten, denn er ist hier. Er verlangt nur von dir, dass du kommst. Er möchte dir die Vergebung deiner Sünde schenken, wenn du deine Sünde bekennst. Er möchte dir die Hoffnung des ewigen Lebens schenken. Halleluja, lass uns als Gemeinde mit den Brüdern und mit den Brüdern und Schwestern beten, die sich entscheiden wollen. Lass uns einfach mal nachbeten, ja. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich sage Ja zu dir. Bitte vergib mir meine Sünde. Bitte komm in mein Leben. Bitte sei mein Herr und Retter. Danke für dieses Geschenk. Ich nehme es an. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke für die Gewissheit, das ewige Leben zu haben. Amen. Halleluja. Ich möchte für alle beten, die hier sind und die Situation in ihrem Leben haben, wo der Tod Oberhand gewonnen hat, wo sie das Gefühl haben, da geht gar nichts mehr, da hilft nur noch die Kraft der Auferstehung. Wenn du hier bist und so eine Situation hast, dann heb deine Hand. Ich möchte einfach mal für dich beten. Dann möchte ich für deine Situation beten, dass der Herr dir begegnet und dass du erleben kannst, dass die Kraft der Auferstehung dir auch zur Verfügung steht. Herr Jesus, ich danke dir für alle hier in diesem Raum, die hoffnungslos sind. Für alle in diesem Raum, die alles versucht haben, die so oft gebetet haben, die fast aufgegeben haben. Aber am dritten Tag bist du auferstanden. Lass sie erleben, Herr Jesus, dass du der Auferstandene bist. Dass diese Hoffnung auch für sie ist. Jesus, geh durch die Reihen und schenk bitte Leben da, wo Tod gekommen ist. Und schenk wieder die Kraft der Auferstehung da, wo Schwachheit sich breit gemacht hat. Jesus, lass uns wieder bekunden, lass uns wieder verkündigen, dass du der Auferstandene bist. Herr Jesus, komm in die Situation, in die konkreten Situationen hinein und wirke du Wunder, wirke du Wunder, wirke du Wunder. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist. Halleluja. Halleluja.